Hallo, was hatten wir eine großartige Zeit, Junge.
Ja, das war nicht die Begrüßung von Robin oder mir. Wir haben fürs Intro und nicht nur für das Intro, das kann ich sagen, uns ein bisschen Verstärkung geholt hier im Podcast, aber dazu später mehr. Heute neue Ausgabe Flutlicht und Flipcharts mit Patrick Antoni aus der Kommunikationsabteilung.
Ja, und wir haben über so viele Sachen gesprochen. Ich kriege das gar nicht mehr alles zusammen. Es ging um Spitznamen, die der Patrick vom Nobby bekommen hat. Es ging um Meisterfeiern in der Kabine, um wilde Champions League-Nächte, die der Patrick als Kameramann in den letzten 15 Jahren bei uns begleitet hat.
Ja, 15 Jahre ist eine lange Zeit, da hat sich viel verändert und auch darüber sprechen wir mit ihm und welchen Einfluss Social Media dann doch auf seinen Arbeitsalltag genommen hat. Mein Name ist Timo Lammert.
Ich bin Robin Kinski und los geht's.
Ihr hört Flutlicht und Flipcharts, ein Sonderformat im BVB-Podcast.
Da sind wir wieder mit Flutlicht und Flipcharts. Heute mit einem Gast, der kommt aus meiner Abteilung, aus meiner Direktion. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Patrick. Schön, dass du da bist. Schön, dass du auch da bist, Robin.
Sehr gerne.
Bevor wir jetzt hier richtig reinstarten, Patrick, stell dich doch gerne mal kurz vor und berichte mal, was du so machst.
Ja, ich bin Patrick Antoni. Ich arbeite bei Borussia Dortmund in dem Bereich Medienproduktion, Kamera, Videoschnitt, Setaufbau, Lichtaufbau, was auch immer so da reinfällt.
Wir steigen immer gleich ein. Wir haben so ein paar Einstiegsfragen mitgebracht und wir würden es wie immer machen, dass ich sie dir stelle. Also ich fange quasi an, den Anfang eines Satzes zu sagen und du sagst die ersten Gedanken, die dir in den Kopf kommen.
So machen wir es.
Bist du ready?
Ich bin bereit.
Perfekt. Von da komme ich her.
Aus Hechingen, das liegt in Baden-Württemberg auf der Schwäbischen Alb. Burg Hohenzollern ist so quasi der bekannteste Aussichtspunkt von da. Mhm. Da komme ich her.
Habe ich noch nie gehört. Du, Timo?
Ich wusste es tatsächlich, deswegen, ja, ich habe es schon gehört, aber hätte ich es vorher nicht gewusst, dann wäre ich wahrscheinlich auch planlos.
Bevor ich die nächste Frage stelle, du darfst nicht jetzt antworten mit wegen meinen Kollegen. Okay, das ist jetzt ja eine Einschränkung. Das hören wir nämlich jedes Mal, was natürlich okay, cool ist, aber vielleicht hast du was anderes. Auf die Arbeit beim BVB freue ich mich, weil?
Weil es immer spannend ist, rund um diesen Verein zu arbeiten. Es gibt immer neue Themen, die anfallen. Es wird nie langweilig.
Sehr gut. Mit diesen drei Wörtern würde ich mich beschreiben.
Zuverlässig, humorvoll, aufopferungsbereit.
Aufopferungsbereich hatten wir, glaube ich, noch nicht. Das ist eine gute Eigenschaft. Nach Feierabend mache ich am liebsten?
Zu Hause, Couch, Film oder Kino. Irgendwie sowas. Oder mit Freunden treffen.
Letzte Kinofilm, den du gesehen hast?
Crime 101. Sehr guter Thriller. Mhm. Bisschen oldschool, aber sehr, sehr cool.
Sehr gut. Ich war zuletzt in Marty Supreme.
Den habe ich noch nicht gesehen. Will ich auf jeden Fall gucken.
Sehr interessanter, sehr spannender Film. Kann ich empfehlen.
Mit Timo Boll dabei, ne?
Das habe ich erst nachher erfahren. Wusstest du das, Timo?
Ich wusste das, ja, ich wusste das.
Ich habe das dann echt im Nachgang und mir ist es in der Szene nicht aufgefallen und dann habe ich es mir nochmal angeguckt, ja.
Er hat es uns erzählt, wir haben letztens irgendwann mit ihm gedreht und er sagte, er hätte mit dem Timothy Chalamet trainiert für den Film auch und hat dann so ein bisschen Einblick gegeben in so ein bisschen Making-of. War ganz interessant. Wahnsinn.
Meine Position auf dem Platz und warum?
Bin ja eher so Fan von offensiven Mittelfeld, Achter, hängende Spitze, sowas in der Form.
Spielt man noch so mit hängender Spitze? Ist das noch so ein Ding?
Ja, so ich glaube, nicht modern, aber gibt's noch, ja.
Ich finde den Begriff immer so schön. Das sind dann die, die nicht ganz vorne drin stehen, aber die, die irgendwo dazwischen rumwuseln, um Bälle zu holen, noch zu verteilen und sowas. Spannende Position, finde ich.
Das würde ich gerne mal machen.
Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich sag jetzt einfach mal ganz spontan, Ford Mustang fahren.
Oh,
so einen alten.
Aus den 70ern oder so.
Genau.
Oh ja, würde ich, da kannst du mich mitnehmen.
Okay, Roadtrip ist gebongt. Ist
habe ich auf jeden Fall Lust. Mit dieser Persönlichkeit würde ich gerne mal einen Pilz an der Theke trinken.
Keanu Reeves. Cooler Schauspieler, ich glaube auch eine relativ spannende Lebensgeschichte, sogar Musiker, kommt jetzt glaube ich mit seiner Band auch auf Tour. Ich werde ich leider verpassen, aber mit dem auf jeden Fall.
Das ist eine gute Überleitung, Thema Musik. Bei diesem Song bin ich sofort auf der Tanzfläche.
Von der Band Limp Bizkit, der Song Rollin'.
Sehr stark. Jetzt noch ein paar BVB-Fragen. Der beste BVB-Spieler aller Zeiten.
Sorry an alle anderen, aber ich fand Thomas Rosicki immer beeindruckend. Spielerisch, auf einfach geniale Einfälle, tolle Pässe, tolle Tore. Den fand ich super.
Wir stellen diese Frage oder einen Teil dieser Fragen ja auch immer den neuen Mitarbeitenden. Ja. Und das war auch meine Antwort damals, Thomas Rosicki.
Es ist einfach, ich hatte, glaube ich, als er gekommen ist, hatte ich mir direkt auch das Trikot mit seinem Flock geholt. Das habe ich heute noch. Einfach ein fantastischer Fußballer gewesen.
Sehr einzigartig, auf jeden Fall. Mein Lieblingsspieler muss nicht vom BVB sein.
Muss nicht vom BVB sein.
Kann natürlich, aber muss nicht.
Also ich bin froh, in dieser Generation mit in den 90ern die ganzen Spiele alle noch gesehen zu haben. So sehen die den sie dann, fand ich einfach überragend.
Jetzt kennst du ein Setup aus Kamera, Mikrofon, Licht. Aus dem FF seit Jahren. Wie oft warst du denn statt hinter der Kamera schon vor der Kamera?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe, bevor ich beim BVB war, Praktikum bei heute Sport 1, damals noch DSF gemacht. Und da war ich auch in der Abteilung Doppelpass unterwegs und die Älteren werden sich erinnern. Ich weiß nicht, ob es die Kategorie heute noch gibt. Ich gucke den nicht mehr. Schwarz auf Weiß hieß sie. Und da wurden halt immer irgendwie so lustige, entweder wurden Trailer mit reingeschnitten oder es wurden irgendwelche lustigen Fußballsachen nachgespielt. Und da waren dann die Praktikanten für zuständig. Die wurden dann halt damals vor die Kamera gezerrt. Und ich glaube, da war ich dann 3, 4, 5 Mal irgendwie auch dabei. Und musste dann da für irgendwelche Fußballerrollen herhalten.
Und im BVB-Kontext noch gar nicht?
Im BVB-Kontext höchstens mal, wenn ich irgendwo in der Sky-Übertragung am Seitenrand zu sehen bin, jetzt kürzlich beim leider Bergamo-Spiel, beim 3:0 steht der Schütze Pasalic quasi direkt neben mir auf der Bande und alle Reporter oder Fotografen um mich herum, bin ich erstmal einen Schritt zurückgegangen. Aber ja, das Bild habe ich gesehen. Ich glaube, in der Sportschau war ich auch schon mal irgendwann zu sehen, als ich mit dem Kollegen Tobi Reif auf Interviews in der Mixzone gewartet habe.
Also ich habe dich auf jeden Fall auch schon öfter irgendwo bei irgendeiner Fernsehübertragung gesehen im Hintergrund.
Das ist möglich.
Ja. Wo ich tatsächlich ein bisschen überrascht war, als Timo es mir gesagt hat, wie lange du schon beim BVB bist. Du bist als Prakti gestartet und dann 2010, ist das richtig?
Ja, November, 15. November 2010 hatten wir unseren Kickoff-Termin damals für BVB Total.
Dann hast du ja schon 15-jähriges Jubiläum gehabt.
Quasi.
Wahnsinn.
Ja.
Wie ist es damals dazu gekommen? Wie bist du zum BVB gekommen?
Zu dem Praktikum oder zu dem
Gerne später? Beides.
Praktikum war eher Zufall. Ich hatte eigentlich schon fix ein Praktikum damals beim TV-Rechteinhaber Arena. Das war ja dann irgendwie so eine Überraschung, dass die damals die Übertragungsrechte bekommen haben von Sky oder Premiere damals. Und die sind dann aber pleite gegangen. Und dann musste ich mir irgendwie fix was Neues suchen. Und hab dann mal geguckt, was es sonst so noch gibt. Und dann guck doch mal, BVB-TV irgendwie was macht. Oder damals mein BVB. Und Bewerbung geschrieben, Termin gehabt. Und dann war ich 3, 4 Monate beim BVB. In der Zeit von 2008 war ich dann da zu der Pokalfinalserie.
Und dann irgendwann fest zu uns gekommen.
Genau, irgendwann hat man sich dann an mich erinnert. Ich habe dann das Studium zu Ende gemacht und dann haben sie mich irgendwann, als ich frei bei irgendeinem Saisonabschlussfeier, glaube ich, dabei war, haben sie mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte. So ab November wird was Neues aufgebaut und ob ich da nicht Lust hätte mitzumachen. Und ich habe gesagt, klar. Und ja, jetzt bin ich hier.
Du hast gerade schon gesagt, habe ich das richtig verstanden? Mein BVB.
Damals hieß es noch mein BVB.
Ich oute mich hier manchmal in diesem Podcast so als echt unwissend. Ja, also das kannte ich gar nicht. Aber das war quasi das, was jetzt BVB-TV ist.
Genau. Das war damals das Videoportal, wo du halt die auch wie heute die Spiele gegen Abo angucken konntest in Real Life. Und der Kollege Boris Ruppert stellenweise noch irgendwelche Vorberichte vertont hat und zusammen vorbereitet hat.
Wahnsinn.
Ja. Lang ist es her.
Ja, jetzt hast du gerade schon einen Kollegen, Boris Ruppert, angesprochen, der auch schon ewig da ist. Das Team hat sich in den letzten 15 Jahren ja unfassend vergrößert. Aber wie war das damals, als du angefangen hast? Wie vielen Leuten bestand das Team und wie war so die Struktur?
Ich hoffe, ich vergesse keinen. Ich unterschlage niemanden, aber ich meine, es wären 7 Leute gewesen, mit denen wir damals das Produkt BVB Total aus der Taufe gehoben haben.
Und das waren dann Kameramänner, Cutter, Redakteure?
Vier Kameraleute, / Cutter, inklusive einem Auszubildenden, 2 Redakteure, 1 Projektleitung.
Ich kann mir vorstellen, dass es damals noch komplett anders war. Also da werden wir mit Sicherheit auch gleich noch viel, viel drauf eingehen. Aber wenn wir jetzt erstmal auf deine Aufgaben schauen, was hast du damals gemacht?
Nicht viel mehr als heute. Also wir hatten damals halt auch ein Wochenprogramm, wo wir halt auch mit Vorberichten, Nachberichten, Interviews vor und nach dem Spiel alles abgedeckt haben. Es ist nur halt deutlich konzentrierter gewesen auf den Profifußballbereich. Also dadurch, dass wir ja irgendwie angedockt waren an das damalige Format Liga Total, wollten die halt immer wirklich Profi-Insights und alles, was um den BVB herum passiert ist, um die Profimannschaft abgebildet haben. Und da haben wir mit Nobby sehr, sehr viel gemacht. Hier, wo wir jetzt sitzen, hinter dir war ein Holzregal mit vielen Devotionalien. Da, wo jetzt unser Kameramann sitzt, saßen wir oder standen wir auch und haben dann Nobby aufgenommen mit seiner Moderation. Und dann haben wir im Büro nebenan Einspieler geschnitten. Ja, das war so damals die Herangehensweise. Da waren noch nicht so viel für Partner. Da waren noch nicht so viele andere Sportarten, die wir bei BVB jetzt alle mittlerweile begleiten. International noch gar nichts. Also das hat sich schon sehr krass verändert.
Es zieht gut auf die Anschlussfrage ab, wie sich so der Job und die Anforderungen an deinen Job ja so in den letzten 15 Jahren entwickelt haben. Sowohl inhaltlich, aber ja auch technisch. Und
ja, also zum einen bin ich froh, dass sich die Kamerasysteme immer wieder erneuert haben. Also da haben wir haben mit so alten sogenannten Henkelmännern angefangen, die halt, da war halt alles drin, da konntest du keine Optik austauschen und gar nichts. Das war dann halt ein relativ unspannendes Bild auch die Lampen, die wir damals hatten, das waren irgendwie so 3 richtige Klopper, die halt auch richtig warm geworden sind, die in einem richtig unhandlichen Riesenkoffer dann irgendwie zu den ganzen Auswärtsspielen immer mitgenommen hast, weil wir ja damals noch dieses Format Anstoß mit Jürgen Klopp hatten, der dann immer eine Stunde vorher vor Anpfiff die Mannschaftsaufstellung verraten hat. Der Dreh war dann immer 10:30 im Mannschaftshotel. Und wenn du das dann alles mitschleppen musstest, das war dann schon viel.
An dieses Format kann ich mich noch genau erinnern.
Das kann ich noch.
Und das ist überragend. Also wirklich, wenn wir das heutzutage hätten.
Das wäre Wahnsinn. Das wäre
überragend.
Ja.
Das ist geil.
Nee, aber wie gesagt, Kameraschnittsysteme, die Software hat sich verändert, KI-Unterstützung, ein Bild freizustellen macht jetzt endlich Spaß. Da hat sich einfach viel getan. Und halt auch der BVB, ne, ist gewachsen, mehr Partner-Einbindungen bei uns, Internationalisierung, andere Breitensportarten, die wir jetzt halt auch beim BVB anbieten, die wir vorher auch schon im Portfolio hatten, aber noch nicht so die Aufmerksamkeit bekommen haben, bekommen sie jetzt und das hat sich alles verändert.
Ich finde es ganz spannend, weil du gerade gesagt hast, im Prinzip mache ich das Gleiche, was ich vor 15 Jahren gemacht habe und das machst du auch, du stehst hinter der Kamera, aber trotzdem hat sich ja alles drumherum komplett verändert. Das ist super interessant.
Es ist ja so, ich meine, du wirst das Rad jetzt durch KI vielleicht eher neu verändern, aber du brauchst Kameraleute, du brauchst Leute, die Material sichten, die es zusammenschneiden. Das ist halt alles professioneller geworden. Und mit einem deutlich höheren Qualitätsanspruch halt auch. Mhm. So, das ist vielleicht noch der größte Unterschied, dass man vielleicht damals noch nicht so drauf geguckt hat, ein schönes Setting aufzubauen oder sowas, dass das jetzt alles in den Jahren sukzessive der Anspruch gestiegen ist und so wollen wir auch weitermachen.
Du hast gesagt, als ihr angefangen habt, mein BVB war es noch ganz viel Fußball konzentriert. Ja. Ich glaube, es gab auch viel weniger Formate dementsprechend. Und in den letzten Jahren, allein seitdem ich hier bin, seit 4 Jahren, sind so viele coole neue Sachen von euch umgesetzt worden. Ich bin auch ein Abonnent des YouTube-Accounts. Ja. Das heißt, ich verfolge sehr viele Dinge. Manchmal kommentiere ich auch.
Ja, wirklich? Also,
ja, nur positiv.
Mit welchem Namen?
Das wird dir ich habe ein Bild von Barney Stinson drin. Daran kannst du mich erkennen. Okay. Ja. Manchmal sage ich auch, welcher Kameramann hat denn da so gewackelt oder sowas halt. Ne, nee, Quatsch, immer positiv. Aber was ich eigentlich fragen wollte, diese ganzen neuen Ideen, die ihr habt für Formate, für andere Sportarten, alles, was ihr da covert, kommt das immer von euch, also vom BVB heraus, von den Mitarbeitenden? Oder ist es auch etwas, wo ihr sagt, okay, da haben die Fans einfach mega Bock drauf, das spüren wir, das fragen wir vielleicht sogar und deswegen machen wir mal neue Dinge?
Was ich noch vergessen habe, natürlich Social Media kam jetzt natürlich auch irgendwann dazu, ne? Dass wir jetzt nicht nur Querformat machen, sondern halt auch Hochformat. Das ist ja dann auch nochmal hinzugekommen und was ja jetzt ja ein Großteil eigentlich unserer Arbeit ausmacht, dass da halt viele Clips laufen. Es wird unfassbar viel geschnitten im Moment. Was halt damals war, das ist ja wirklich still. Du wusstest genau, okay, wir machen Montag das, wir machen Dienstag das, Mittwoch das, Donnerstag das. Freitag das und dann war Spieltag. Heute kannst du den Wochenplan nicht mehr so machen, weil viele Dinge neu dazukommen und das ist so der größte Punkt. Aber was du jetzt sagst, viel kommt von uns. Ich meine, wir gucken alle immer irgendwie auch mal, was andere machen. Das machen wir keinen Hehl draus, glaube ich. Das, was zu uns halt irgendwie passt, was vielleicht auch irgendwie gerade so der Zahn der Zeit halt auch ist, so wie jetzt das Format Fake Me Out, was halt aufgrund dieser aufkommenden Finto-App ins Leben gerufen worden ist. Da muss man immer mal gucken, was ist gerade in und dann versuchen wir uns dran, ob das für den BVB passt, ob das zu unseren Spielern passt. Und dann versuchen wir das umzusetzen.
Was ich auch immer wieder merke, ist, dass ihr auch deutlich näher nochmal dran seid, hinter den Kulissen Einblicke gebt. Ich merke das manchmal auch so in meinem Job aus der Personalabteilung. Früher haben wir gefühlt nicht mal ein Bild aus der Geschäftsstelle heraus irgendwo zeigen dürfen. Und jetzt sind wir hinter den Kulissen, dieser Podcast ja auch. Das hat sich auch verändert, oder? Also man sieht es dann teilweise auch bei Sky, dann kurz vor der Kabine gibt es nochmal irgendwie ein Interview. Und wir haben ja auch schon viele Formate, wo man die Spieler auch nochmal aus einem, wie kann man es sagen, persönlicheren Blickwinkel sieht. Ist es eine bewusste Entscheidung auch gewesen, nochmal näher dran?
Noch absolut. Mehr Einblicke? Ich glaube, der Trend der Sport-Doku ist ja losgetreten worden, glaube ich, von diesen All-or-Nothings. Und hat sich ja auch rasant weiterentwickelt. Dann kam irgendwann The Last Dance, wo alle auch nochmal hinter den Kulissen der Chicago Bulls gucken konnten und sowas. Also das wird, glaube ich, gefordert von den Fans mittlerweile. Also du bist, glaube ich, als Verein musst du es, glaube ich, bieten, um halt auch irgendwie Reichweite und Relevanz zu kriegen. Weil sonst bist du halt irgendwie auch, das sind die Verschlossenen, von denen sehen wir nichts. Du musst es machen. Sonst verlierst du, glaube ich, den Anschluss, Reichweite, Partner, die auch sowas ja auch ganz gerne dann mal aufspringen. Ich glaube, du bist ja auch ein Stück weit verpflichtet dazu. Also von dir heraus verpflichtet, das zu machen.
Ja, finde ich super spannend. Wahrscheinlich ist auch irgendwo ein Moment, wo man sich fragen will, will man so nah dran sein oder will ich in der Kabine kurz vor Anpfiff, die ja irgendwie heilig ist, nochmal reingehen? Auch eine Abwägungssache, nehme ich mal an.
Das ist ja, so weit sind wir ja noch nicht. Also wir waren ja bei diversen Meisterschaftsfeiern ja in der Kabine dabei. Das sind ja die coolen Bilder, die du sehen willst. Ob ich jetzt 34 Spieltage jetzt irgendwie einen Blick in die Kabine brauche, weiß ich nicht. Aber in den Momenten, wo halt die großen Emotionen stattfinden, da müssen wir halt auch als Vereins, TV ist jetzt vielleicht ein antiquierter Begriff, aber als Vereinsmedium, Bewegtbild dabei sein.
Du hast gerade schon gesagt, dass sich die Anforderungen und die Ausmaße massiv geändert haben in den letzten 15 Jahren. Jetzt erinnere ich mich noch an Zeiten und vielmehr aus Erzählungen, da wurden Dinge auf Autobahnraststätten geschnitten, weil das Internet dort besser war als woanders im Stadion. Jetzt ist man mit dem BVB in Asien unterwegs, USA 4 Wochen unterwegs. Hättest du das damals gedacht, vor 15 Jahren, dass du mal mit dem BVB knapp 3 Wochen in den USA verbringst? Nein.
Überhaupt, das war so weit weg wie noch sonst irgendwas. Ich meine, ich bin gekommen und ein halbes Jahr später waren wir deutscher Meister. Das war schon irre genug. Ja. Und da war ja dann zumindest da klar, das Wachstum hat da ja dann komplett angezogen in der Phase, bis wir dann ja die erste Tour gemacht haben. Das war, glaube ich, 2015, als wir dann zuerst nach Singapur gefahren sind. Das sind dann ja in 5 Jahren von deutschen Meister nach Singapur. Das ist schon eine rasante Fahrt gewesen auch. Und ja, da muss man sich drauf einstellen, da muss man Learnings machen. Wir haben jede Tour, die wir gemacht haben, was Neues dazugelernt. Zoll ist die eine Geschichte, dass du dein Equipment verzollen musst und mit der IHK Kanäs ausfüllen und sowas. Es war so weit weg wie nur sonst irgendwas. Und ja, jetzt sind wir da auch mittlerweile sehr geübt da drin, auch was Internet vor Ort, Leitungen vor Ort. Wir haben Livestreams gemacht aus den USA, aus Asien. Das ist das, was ich vorhin zum Eingang gesagt hatte. Es wird nie langweilig, weil halt immer irgendwie eine neue Herausforderung kommt, die wir meistern müssen. Und das kriegen wir irgendwie zusammen immer sehr gut hin, auch wenn es vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle mal noch nicht so klappt, aber dann funktioniert es beim nächsten Mal deutlich besser.
Jetzt haben wir viel über Fußball geredet. Viele wissen von dir auch, dass du sehr handballaffin bist und auch sehr BVB-Handballdamen-affin bist. Wie hat sich das so in den letzten Jahren entwickelt und warum ist das für dich auch nochmal ein bisschen ein besonderes Arbeiten? Weil wenn wir Produktion haben, Robin, und es geht ums Thema Handball, ich glaube in 95% der Fällen ist Patrick dabei.
Es hat eigentlich mit dem Final Four damals in Graz angefangen. Ich hatte davor Handball, Männerhandball auch nur die großen Turniere geguckt und dann hieß es irgendwann, ja, wir brauchen jemanden, der das Final Four abdeckt. Da habe ich gesagt, kann ich mir vorstellen, das zu machen. Und da haben wir dann eine riesen Doku oder eine Reportage draus gemacht und es hat sehr viel Spaß gemacht, mit diesem Team zu arbeiten, weil die halt einen richtig coolen Spirit auch haben, der es verdient hat, dass dieses Team die Aufmerksamkeit bekommen, den Support bekommen von den Fans und deshalb finde ich das immer sehr spannend. Das ist auch nochmal ein anderer Zugang, ist alles nochmal ein bisschen kleiner, wo man halt auch mal ein bisschen kürzere Wege halt auch hat, um diverse Dinge abzusprechen.
Meinst du könntest mich für Handball begeistern? Ich habe nämlich gar keine Ahnung von Handball. War auch noch nie bei einem Spiel oder so.
Geh einfach mal in die Halle. Und guck dir das an. Es ist halt auch, ne, vom Umgang auf der Platte der Spielerin, Fairplay, die Begrüßung allein am Start, wenn das Spiel losgeht, bevor überhaupt der erste Wurf kommt, erst nochmal sich alle abklatschen, auch wenn die Zeit schon läuft. Wenn da halt irgendwie ein harter Zweikampf ist, eine Spielerin am Boden liegt, ist immer ein respektvoller Umgang. Die Stimmung ist cool, also weil es halt alles ein bisschen kleiner, ein bisschen enger ist. Mit ja um die 1500 Leute ist es auch sehr laut, vor allem wenn dann halt auch nochmal so, ne, die Gästefans und unsere Fans sich so gegenseitig hochschaukeln, weil die einen wollen natürlich lauter sein als die anderen. Das macht schon viel und klar, es ist nochmal körperbetonter als Fußball, da geht's nochmal mehr ab, hatte ich so das Gefühl, und ja, irgendwie wirst du da mitgerissen einfach.
Muss ich unbedingt mal nachholen. Aber ich habe noch eine Fußballfrage tatsächlich. Wie viele Leute seid ihr jetzt insgesamt? 30, glaube ich, oder?
Über 30, ja.
Über 30.
Habe ich jetzt auch nicht mehr so.
Ich glaube, es sind 36.
Ja. Da gibt es Videografen, da gibt es Redakteure, da gibt es Social Media Manager. Das ist mir grundsätzlich natürlich alles bekannt. Aber wenn wir jetzt so einen Spieltag haben, wie viele Leuten aus eurer Abteilung seid ihr dann wirklich vor Ort, weil ich kann mir gerade gar nicht greifen. Sind das 2 Kameraleute oder sind das 7?
Social Media Matchday Feed am Rasenrand. Du hast einen Slow-Mo-Kameramann am Spielfeldrand. Du hast oben Timo, korrigiere mich, 2 bis 3 Social Media Manager.
3, ja.
Du hast hinterher einen Streaming Operator bei der Pressekonferenz. Du hast einen Kameramann, der die Stimmen betreut. Der Kameramann, der die Slow-Mos betreut, betreut hinterher auch die PK. Mhm. Also es ist breit aufgestellt, um viele Aufgaben abzudecken. Mhm. Und dann hast du eventuell ja noch, keine Ahnung, wie bei dem Spieltag zur Hundenkrebsvorsorge, dass dann nochmal rundherum vielleicht 1 oder 2 Leute nochmal zusätzlich was machen.
Und stehst du immer am gleichen Spot irgendwie oder bewegst du dich an Rand der Bande einmal rum?
Ja, je nachdem, wir haben schon so unsere Favorite Spots da unten am Spielfeldrand, meist neben unseren Fotografen, weil es da können wir stehen, da wissen wir, da stören wir niemanden und sind auch, ja, kriegen ein gutes Bild auf jeden Fall, wenn was vor dem Tor passiert.
Das mit am meisten angesprochene Thema, als es darum geht, was kann man Patrick Anthony in einem Podcast fragen, war das Thema Spitznamen.
Ich bin gespannt.
In der Zeit, wo wir uns jetzt kennen, habe ich schon ein paar erlebt. Ein paar waren mir auch neu. Ich habe so ein paar mitgebracht.
Ich bin gespannt, was jetzt kommt, weil so viele, glaube ich, können es gar nicht sein.
Okay, wir schauen mal. Zum allerersten haben wir eine kleine Nachricht bekommen. Die würde ich einmal abspielen.
Ja, also ihr macht einen Podcast mit Millennium. Mit Patrick Anthony. Zu Recht. Und ich soll mal kurz eine Erklärung abgeben, warum Millennium heißt. Das ist geil. Ja, er ist seit vielen Jahren da. Ich glaube, war einer der ersten, die überhaupt bei BVB TV angefangen haben. Und wir haben mal bei mir zu Hause gegrillt und ich habe, glaube ich, zu jedem ein bisschen was gesagt. Und wenn man Patrick, also Millennium, kennt, weiß man, wenn man ihn etwas fragt, bekommt man immer eine positive Antwort. Er kennt das Wort Nein überhaupt nicht. Und somit ist er Mitarbeiter des Jahres, ich glaube, 2011. Und dann habe ich gesagt 2012, 13, 14, im Prinzip jedes Jahr, 15, ach, weißt du was, Mitarbeiter des Jahrtausends. Deshalb heißt er Millennium. Und er heißt Millennium zu Recht, weil er einfach ein unfassbar guter, toller Mensch ist. Der Podcast ist gewiss sehr, sehr interessant, wenn er von den Anfängen erzählt. Viel Spaß dabei.
Ja, das sind schöne Worte von Nobby. Vielen Dank auch an dich, Nobby, wenn du es jetzt hörst. Ja, freut mich. So, ich meine, man arbeitet ja irgendwie so vor sich hin, ohne irgendwie immer so ein Feedback zu kriegen. Und wenn man das dann bekommt oder auch irgendwie dann mal hört, was so das, was man so jeden Tag an Einsatz irgendwie gibt, das auch irgendwie dann bei den Leuten ankommt, das ist doch schön zu hören einfach. Ich glaube, da geht es euch nicht anders.
Das stimmt. Und ich kann bestätigen, dass dieser Name auch genutzt wird. Also jegliche Produktion, wo Patrick und Nobby aufeinandertreffen, fällt dieser Millennium als Ansprechpartner, als Spitzname schon oft.
In Bergamo gab es jetzt Millennium Wasser bei uns im Mannschaftshotel. Und da habe ich ihm dann natürlich direkt ein Foto von geschickt. Und das fand er dann sehr amüsant.
Man muss dazu sagen, Nobby hat für den einen oder anderen Mitarbeiter hier einen Spitznamen entwickelt. Mhm. Vielleicht kommen wir in den nächsten Folgen nochmal auf andere zu sprechen.
Ich bin gespannt, aber, wer da noch so auftaucht.
Ja, eine andere Geschichte, die mir erzählt wurde, ist die Geschichte zum Spitznamen Patrick Maroni. Oh. Möchtest du die erzählen?
Kann ich machen. Es war Pokal, das Viertelfinale Düsseldorf zur Weihnachtszeit. Als Weihnachtsfeier wurden alle Mitarbeiter des BVB nach Düsseldorf gekarrt, um sich das Spiel dann halt auch anzuschauen. Und wir hatten vorher irgendwie so einen Empfang in irgendeinem Restaurant, keine Ahnung. Und da waren auch so ein paar Buden aufgebaut und ich habe noch nie vorher Maronen halt irgendwie gegessen. Und knusper da halt so rein in eine und dann, okay, da, Patrick, isst du die jetzt mit Schale? Also, ja, also ja, ich habe die halt mit Schale gegessen. Deshalb ist der Spitzname Patrick Maroni dann entstanden. Ich habe danach auch nie wieder Maron gegessen, weil es irgendwie nicht so mein Fall war. Mit oder ohne Schale.
Ja, schön. Ich habe es auch noch nie gegessen. Ich weiß, dass das die Freundin von meinem Papa ist Portugiesin. Also ich war öfter mal in Portugal, da ist das voll das Ding. Da gibt's auch an jeder Straßenecke diese Stände.
Ja, genau.
Das ist dann super dampft, habe ich auch noch nie gegessen.
Weiß ich nicht. Ich bin dann eher so Popcorn, Waffel oder so. Aber, nee, heiße Maronen haben mich nie so gereizt.
Aber der gängigste Spitzname, und das ist, glaube ich, auch der hier im Büroalltag am häufigsten fällt, ist ganz klassisch PA. Ich glaube, das ist einfach ein...
Ja, wir haben halt so viele Patricks.
Ja, genau.
Und dann musst du es irgendwie auf irgendwas reduzieren. Und dann sind die Initialen, glaube ich, das Einfachste.
Funktioniert auch immer gut, muss ich sagen.
Im Studium hatte ich noch den Spitznamen Pantoni, weil es quasi mein Username für das Intranet von der Hochschule war. Das war dann halt gerade so der WM 2006, wo man dann, eine der häufigsten Fragen, die ich in meinem Leben gestellt bekommen habe, war, hast du italienische Wurzeln wegen des Namens? Habe ich aber nicht. Und das war halt dann zu so einer WM-Zeit 2006, wenn du halt gegen Italien ausscheidest, war das dann, fand ich das eher nervig.
Das glaube ich.
Nobby hat gerade gesagt, du kannst nicht Nein sagen. Da hast du so ein bisschen, so reagiert? Wie ist das?
Ich glaube, ich kann schon Nein sagen, aber klar, beruflich machst du es halt nicht. Aber ich glaube schon, dass wenn mir irgendwas nicht passt, dass ich dann Nein sagen würde.
Wie oft kommt sowas vor, irgendwie, Patrick, mach mal hier eben, hier mal eben ein Video aus dem Ärmel.
Das, ich sag nur dann Nein, wenn ich halt nicht kann, weil ich gerade was anderes zu tun habe. Aber ansonsten ist es halt der Job. Mach mal halt ein Video und dann machst du halt ein Video fertig. Timo kennt das.
Ich kenne das, weil ich diese Frage schon oft selber gestellt habe.
An Patrick.
Ja, genau, unter anderem an Patrick, an mehrere Kollegen. Aber das ist, glaube ich, auch das, was sich so ein bisschen verändert hat in den letzten Jahren. Ne? Was du gerade gesagt hast, dass das nicht mehr so planbar ist und wenn gerade mal irgendwas passiert, ja, können wir das mal eben schnell machen, weil du willst ja irgendwie auch zeitig dabei sein. Und dann ist, glaube ich, diese Frage mit, kannst du mal eben das und das oder mach mal daraus was Cooles.
Es ist einfach passiert. So. Ja. Es ist die gängigste Frage, die du hier gestellt bekommst.
Ist schon
aber,
so, ne?
Ja, aber es ist ja so. Also ich meine, kannst ja, wenn im TV-Alltag irgendwas passiert, sagst du ja auch nicht, ach nee, mach ich jetzt nicht. Aber das Medium läuft halt weiter. So. Und unsere Kanäle laufen halt auch weiter, 24/7. Da kannst du nicht, aus persönlichen Befindlichkeiten jetzt sagen, nee, mach ich nicht.
Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wie oft warst du genervt hier von Kollege Timo, weil er kurzfristig irgendwas wollte von dir?
Hochkant. Ist halt auch nicht mein Format, aber man macht's halt trotzdem.
Das würde mich auch so interessieren. Ich hoffe, ich gehe da jetzt nicht zu tief rein. Manchmal habe ich so das Gefühl, auf der einen Seite ist halt Hochkant und auf der anderen Seite seid ihr, die noch so ein bisschen im Querformat Oldschool sind, erlebst du, oder auch an dich, Timo, ne? Du bist ja von der anderen Seite. Wie erlebt ihr das im Alltag? Ist es dann immer so, ach komm, da kommen wieder die mit ihren TikTok-Hochkant-Videos und auf der anderen Seite bist du...
Das ist halt eine Generationssache. Ich bin damit halt nicht groß geworden. Ich besitze kein Instagram und gar nichts, weil mich das überhaupt nicht weiterbringt irgendwie in Sachen Unterhaltung. Da gucke ich lieber irgendwie nach draußen irgendwie in die reale Welt, bevor ich da irgendwie 10 Stunden lang irgendwo durchscrolle und null Entertainment-Faktor habe. Oder guck mir eine Serie im Binge-Watching an oder sowas. Aber das reizt mich null. Und deshalb war das für mich anfangs immer so ein bisschen so eine, oh nee, nicht schon wieder irgendwie. Weil es ist halt von der Bearbeitung, ein Fußball ist nicht für 9:16 gemacht. Weil dafür hast du von der Bewegung her, ne, du hast einen Pass, der geht über zig Meter weit, das musst du dann irgendwie, musst du das Bild dann halt mit verschieben, dass halt der Ball immer im Fokus ist und du auch wieder bei dem Spieler landest. Sonst hast du halt einfach nur einen schmalen Streifen Rasen, wo halt nichts passiert. Und die Anpassungen sind halt oft sehr fummelig und machen nicht immer unbedingt Spaß, auch wenn KI da jetzt mittlerweile sehr gut hilft, gerade über diverse Tools. Aber wenn du halt das ein Trailer zum Beispiel. Du hast einen Trailer geschnitten, der halt 16:9 immer irgendwie guckst, dass das Bild geil ist. Und wenn du dann das nochmal irgendwie in ein Format reinfruckelst, weil das halt eigentlich nicht da reingehört, ja, ist das immer sehr schade, weil dir halt auch Bildinformationen verloren gehen. Aber es ist der Job. Es ist die neue Anforderung, der wir uns alle stellen müssen. Und dann machen wir das jetzt halt.
Die möchtest du dagegen halten?
Nee, Timo. Gar nicht. Aber ich habe was, wollte ich eigentlich später drauf zu sprechen kommen, aber es passt jetzt thematisch ganz gut. Du warst mal für eine gewisse Zeit das Profilbild unserer Kommunikations- WhatsApp-Gruppe. Das stand korrekt in einem Zusammenhang mit einem der, ich glaube, bis heute wirklich Top 3 erfolgreichsten Videos, die bei Borussia Dortmund auf den Kanälen gelandet sind. Es war ein Hochkant-Video.
Wie und, Patrick, wie kann das denn sein?
Patrick hat es produziert.
So, nein. Die Geschichte ist, wir haben uns, das war 18. Spieltag in Köln, Saison 23/24. Wir haben uns überlegt, wie können wir unsere Kanäle noch mit cooleren Spielinhalten befüllen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns doch mal irgendwie an den Spielfeldrand und unsere eigene Kamera haben, um halt unsere Perspektive zu haben auf das Spiel und um dann gegebenenfalls daraus auch irgendwie coolere Aufnahmen zu machen. Halt Slow-Mo, ne, Zeitlupe, schön durchlaufen, schöne Musik drunter. Super. Erster Auftritt hatte ich dann in Köln. Ich habe es jetzt gestern, glaube ich, sogar schon für einen Kollegen nochmal raussuchen müssen, die Szene. Und das ist halt im Prinzip, du folgst halt irgendwie dem Ball oder guckst halt, welcher Spieler ist gerade irgendwie interessant, weil es thematisch irgendwie Einwechslung, Comeback, junger Spieler, der irgendwie reinkommt. Aber in dem Fall halt einfach mal gefilmt, was halt so auf dem Platz passiert. Immer dem Ball folgen und irgendwann gibt es einen Pass von mir aus gesehen, also von, machen wir es vom Zuschauer aus gesehen, von der rechten Seite auf Jadon Sancho, der sich gerade auf der linken Seite freiläuft. Und er nimmt den Ball halt in unnachahmlicher Art und Weise an. So, ich habe das natürlich nicht gecheckt im ersten Moment, weil wenn du halt auf so einem kleinen Monitor guckst, denkst, okay, der hat den Ball jetzt halt irgendwie angenommen und bist halt noch in der Szene drin und wartest halt, was passiert. Und irgendwann gucke ich die Szene halt durch, hab die dann abgelegt und gesagt, okay, hier, guck mal nach, ist da was für euch dabei? Ja, und dann haben die Kollegen gesagt, hier, diese Ballannahme. Die hätten wir ganz gerne so, welche Ballannahme. Also, reingeguckt, ach, das Ding, okay. 9:16 zur Verfügung gestellt, kein großer Schnitt, ne? Einfach den Pass auf den Spieler, Ballannahme rausgeklippt, fertig. Bei wie vielen Klicks stehen wir aktuell?
Müsste ich nachgucken, weiß ich nicht, aber also in kürzester Zeit wirklich millionenfach. Ich meine, in dem Fall war es halt auch Jadon Sancho, das spielte nochmal mit rein, aber okay. Das Profilbild, um da nochmal drauf zu sprechen kommen, war dann praktisch im Vorderen Patrick, im Hintergrund glaube ich sein Laptop, wo man das Video sah, was gepostet wurde mit den unfassbaren Aufrufzahlen. Mhm. Ja, und das war einfach ja so die schönste Vereinigung zwischen ich sträube mich gegen Hochkant und ich mache doch Hochkant. Und deswegen war das ein gewisser Zeitraum unser Profilbild der WhatsApp-Gruppe.
Wie ist das dann für dich, wenn du siehst, so ein Video macht, das hast du gerade, Timo, Millionen von Aufrufe und vielleicht eine große Produktion mit einem Konzept, wo lange dran gearbeitet wird, mehrere Menschen arbeiten daran, hat dann auch irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Aufrufe, was ja auch super ist. Wie ist das für dich? Das ist ein kleines, wie lange ging das Video?
Das Beispiel war für mich, wir haben ja schon über das Final Four damals in Graz gesprochen, da haben wir eine riesen Reportage daraus gemacht. Mhm. Eine Woche lang dran geschnitten, wie eine halbe Stunde Output. Hatte irgendwie jetzt, glaube ich, bis heute 11.500 Aufrufe. Und das ist jetzt 2 Jahre her. Das fand ich schon sehr frustrierend, weil da ist sehr viel Arbeit reingeflossen. Und dann, wenn du halt siehst, dass du mit so kurzen Sachen, keine Ahnung, ein Vielfaches an Aufmerksamkeit generieren kannst, ist das erstmal ein schwerer Schlag. Aber so von der Psychologie her, du steckst viel Arbeit rein und dann ist der Output so. Du machst weniger Arbeit und der Output ist so. So, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, aber am Ende muss man das irgendwie auch auf 2 Ebenen betrachten. Das eine ist, ja, das ist ein kurzer Ausschnitt, da geht das halt. Und wenn du halt richtig viel Arbeit reinsteckst, kann das passieren, aber da gibt es dann vielleicht auch andere Gründe für.
Und das ist ja auch, glaube ich, ein anderes Level, wie du die Leute erreichst. Also das Sancho-Video, ich habe es auch gesehen, ich fand es auch mega geil, habe auch mit Sicherheit geliked. Ja. Und dann habe ich weiter gescrollt. Aber das Video das Handballbeispiel, das werden wahrscheinlich diese 10.000 Menschen auch intensiv konsumiert haben, vielleicht sogar einmal und viel mehr bewegt wahrscheinlich bei ihnen in dem Fall.
Genau. Also genau, das ist so, glaube ich, so kann man das auch ganz gut, glaube ich, runterbrechen.
Ja. Am Ende ist aber beides wichtig. Also wir sitzen jetzt gerade wieder in der Planung an der nächsten Handball-Dokumentation-Reportage. Das ist trotzdem wichtig, auch wenn man weiß, dass so ein Video jetzt nicht millionenfach geklickt wird. Aber trotzdem ist es für den Verein Borussia Dortmund, und ich glaube, das hat man in den letzten Jahren gesehen, nicht nur der Profifußball, der wichtig ist, das ist Frauenfußball, das ist Nachwuchs, das ist Handball, Tischtennis, kriegt alles seine Berechtigung. Und deswegen sind so Projekte, wo man dann aber auch nochmal näher dran ist, wo man auch vielleicht nochmal Dinge ausprobieren kann, genauso wichtig.
Und die Zahlen, gerade Youth League Doku, sind ja sensationell gewesen. Also du warst ja bei ein paar Spielen, glaube ich, auch mit. Also das ist schon super, was die, was unser Team da auch abliefert. Total. Output.
Jetzt hast du über 15 Jahre vielleicht so gewisse Routinen entwickelt, die sich vielleicht auch ein Stück weit verändert haben. Wie bereitest du dich auf so einen Dreh vor? Ist das immer noch sehr strukturiert oder ist das alles schon gelernt und du machst das locker nebenbei? Bist du noch aufgeregt?
Ich glaube, wenn man nicht aufgeregt wäre, würde man was falsch machen. So eine gewisse Anspannung gehört dazu, um eben halt auch keine Fehler zu machen, weil du dann nochmal dazu denkst, okay, ich guck lieber nochmal in die Kiste, bevor ich irgendwas vergesse. Kommt auch immer drauf an, was man macht. Also wenn ich jetzt weiß, Auswärtsreise, Champions League, weiß ich ganz genau, okay, wir brauchen das, das, das und das, dann packe ich das vorher ein, und dann ist das Einzige, was schief gehen kann, dass irgendwo auf der Reise was verloren geht. Keine Ahnung. Kann am Flughafen ja mal passieren. Ist auch bisher noch nicht vorgekommen. Zumindest nicht mit Technik von uns. ansonsten, wenn halt so spontane Sachen sind, ne, so wie, keine Ahnung, Vertragsverlängerung, Neuverpflichtung oder sowas, da hast du halt keine Uhrzeit, du weißt nicht, wann es losgeht, du bist einfach bereit. So. Und dann geht's auch immer ganz schnell, und dann musst du auch schnell die Bilder liefern, die gewünscht sind. Aber da gehört halt auch, spielt die Erfahrung mit rein, ne? Wenn du, je öfter du irgendwas mal erlebt hast, gesehen hast, weißt du auch, was du in der Kürze der Zeit leisten kannst, was du in der Kürze der Zeit auch an Bildern brauchst. Das entwickelt sich einfach. Das ist nicht schlimm, wenn man am Anfang irgendwie das vielleicht nicht so hinkriegt, aber das kommt ja alles mit der Zeit. Deshalb, je länger man, glaube ich, dabei ist, umso routinierter wird man, wie du schon sagst. Und das hilft auch irgendwann bei gewissen Geschichten oder jetzt auch bei so Asientouren oder sowas. Das ist ja quasi Dauerstress mit Reise, mit Drehen, mit Schneiden. Das sind lange Tage, wo du dann auch noch Material nach Deutschland verschicken musst. Du hast eine Zeitverschiebung zu überbrücken und so weiter. Da ist man sicherlich bei der ersten Fahrt noch deutlich unentspannter gewesen als jetzt bei den letzten Fahrten. Auch so eine Club-WM jetzt hatten wir, ist ja komplett neu gewesen für uns alle. Und trotzdem haben wir das alle irgendwie hingekriegt. Ja, weil wir alle schon mal irgendwie so eine Tour gemacht haben. Und die zum ersten Mal dabei waren, für die war es, glaube ich, eine gute Schule. Die werden dann bei der nächsten auch wieder voll abliefern.
Aber ich glaube, so insgesamt das Ausmaß, was ein fertiges Video am Ende bedeutet, ist gar nicht so vielen Leuten bewusst, was das eigentlich bedeutet. Was glaubst du, was unterschätzen Laien so ein bisschen an deinem Job?
Videos zusammenschneiden ist sieht erstmal so random aus, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ne, das irgendwie in einem Trailer, okay, da sind jetzt die besten Bilder aneinander gehakt, denken viele, okay, das kann der KI auch. Ja, aber du erzählst auch in diesen 30 bis 60 Sekunden eine Geschichte. Und dafür brauchst du die besten Bilder, die für diese Geschichte geeignet sind. Und das heißt, du brauchst eine Vorrecherche, du musst gucken, welche Spiele waren es überhaupt. Dann guckst du dir das Material an und entscheidest du, okay, nehme ich jetzt die Szene, nehme ich die Einstellung, welche passt besser in die Zeit rein, die ich habe. Dann hinterher eine Veredelung, du musst eine Musik raussuchen, eine passende, das kann auch mal länger dauern. Also, und bei einem Dreh oder bei irgendwas, wenn du aus einem Interview oder irgendwas schneidest, eine Wartezeit musst du einschätzen. Du musst einen Aufbau, darfst du nicht unterschätzen. Da gehört Location Scouting dazu, sei es jetzt im Trainingslager zum Beispiel, hatten wir ein neues Hotel. Da brauchst du dann locker mal 2 Stunden, bis du dich darauf geeinigt hast, in welchem Raum machen wir es jetzt. Da kommen dann so Gegebenheiten, ist da Lärmschutz vorhanden, können wir da vernünftig arbeiten, ist das Licht schön, haben wir genug Strom, ist der Hintergrund schön und sowas. Das musst du alles bedenken und dafür brauchst du halt Zeit. Das ist eben nicht mal eben so, ach, wir stellen da jetzt 3 Lampen hin, unsere Kameras und drücken auf Start. Das machen wir definitiv nicht. Mhm. Da ist der Anspruch dann doch mittlerweile zu hoch.
Und Ich muss auf jeden Fall auch mal ein Kompliment hier aussprechen an euch. Wir machen ja auch einige Sachen für unser Thema, mal mehr, mal weniger.
Ja.
Und egal, wer es macht, irgendwie macht ihr da auch immer viel möglich, auch wenn es mal was Kurzfristiges ist oder es wahrscheinlich vielleicht auf den ersten Blick nicht das spannendste Thema vielleicht ist. Jetzt ich erinnere mich dran, in der Grundschule einen Tag zu begleiten, wo wir dann eine Veranstaltung hatten, gibt es vielleicht auch hier und da spannendere Sachen, aber trotzdem macht ihr das und am Ende ist der Output auch dann immer gut. So, und da bin ich immer auch dankbar, dass man da nicht mit allen Sachen, egal welche Abteilung es ist, du hast schon viel gesagt, ne, ob es Partner sind, ob Nachhaltigkeitsthemen sind, die Antwort ist dann immer irgendwie eine positive. Egal was es ist, es wird irgendwie möglich gemacht. Ja, und das finde ich sehr, sehr beeindruckend.
Also es wäre jetzt schlecht, wenn wir sagen, ah, nee, machen wir nicht, interessiert uns nicht. Nee, das ist der Job, das müssen wir machen. Dafür sind wir die Medienproduktionsabteilung von Borussia Dortmund. Da klar ist nicht jedes Thema 1A, aber es darf gerne so aussehen, als wäre es 1A. Und so soll es auch weiterhin laufen.
Ich bin natürlich einer der Laien, von denen Timo gerade gesprochen hat. Nur ein Verbesserungsvorschlag an der Stelle. Ich glaube, manchmal würde ich mir ein bisschen coolere Musik wünschen bei so Videos. Ich weiß nicht, was für Musik und so Rechte und so, aber manchmal habe ich mich mal scherzhaft gesagt, manchmal gibt mir das so ein bisschen so Stromberg-Musik.
Das ist die
Vibes, so eine typische Hintergrundmusik von so einer kleinen.
Das ist die schlimmste Abnahmeformulierung, wenn an der Musik rumgemäkelt wird.
Ja, aber dann auch so, ne? Coolere Musik.
Mach mal was Cooleres.
Mach mal konkret.
Kannst du nicht mal hier so Beyoncé dahinterlegen oder sowas?
Das ist ja das. Musik ist total subjektiv. Ist auch eine Altersfrage. Ne? Mhm. Mit was wirst du groß? Guckst du viele Filme? Guckst du viele Trailer? Bist du da irgendwie drin? Mhm. Und als jemand, der kreativ arbeitet, denkst du immer, okay, das, was ich jetzt gerade rausgesucht habe, ist für das, was wir gerade schneiden, genau das Richtige. Oder ist für das Interview gerade die richtige, beiläufige Musik. Wenn dann kommt...
Dann komme ich und mecker.
Genau. Das ist dann immer so... Es ist frustrierend, aber mittlerweile kann man es ja relativ einfach machen und sagen, hier ist das Tool, das benutzen wir, mach Gegenvorschläge und dann werden wir uns einig.
Oder wir halten fest, du bist zu alt.
Ich will ja die hippen neuen Lieder haben. Aber ich fand ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Du musst Vorrecherche machen, um Bildmaterial rauszusuchen. Und ich sehe das so oft, dass dann Aufnahmen sind in irgendwelchen Highlight-Videos, Anheizer-Videos. Ich weiß nicht von wann, ob es aus den 90ern, 80ern, 70ern sind. Und ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wo sind diese ganzen Daten und Videos? Wenn ich dir jetzt sage, ich will da eine Szene von Fans haben, aus der Roten Erde, dann weißt du, wo das ist?
Ja, wir haben so ein uns halt über die Jahre hinweg ein Archiv aufgebaut, damit du halt nicht jedes Spiel, was ja, keine Ahnung, Datenmenge ungefähr 50 bis 100 Gigabyte hat.
Ein Spiel.
So, das ist dann ungefähr für die es nicht einschätzen können, von einem Laptop vielleicht ein Zehntel der Festplatte. So, die dann allein mit einem Spiel voll ist.
Halbes iPhone, so ungefähr.
Halbes iPhone, so.
Krass.
Und das halt über die ganzen Jahrzehnte zu lagern, kannst du nicht machen. Deshalb haben wir irgendwann relativ früh angefangen, so Highlight-Szenen in ein Archiv zu legen. Da hilft uns ein Kollege, der schottet das dann so genannte und legt das dann halt je nach Spieler dann ab, so dass wir dann auch Jahrzehnte später sagen können, von dem Spieler brauchen wir ein Tor oder eine rote Karte, eine Einwechslung, was auch immer. Und dann haben wir da Zugriff drauf. Klar, du wirst nicht immer alles haben. Dafür gibt's dann noch von unseren Kollegen von der DFL, die haben da auch ein Archiv, wo du auch jedes Spiel nochmal angucken kannst, wo du nochmal dir die Szenen dann raussuchen kannst, kannst sie bestellen, kannst sie dann ablegen, sodass du die dann halt für dein Projekt auch benutzen kannst.
Ich hab so viele Fragen, weil ich so wenig Ahnung davon habe. Wenn du jetzt DFL sagst, von so einem Spieltag, ob der jetzt von The Zone gecovert wird oder von Sky, habt ihr irgendetwas in irgendeiner Form damit zu tun?
Nee. Also das kommt alles, wir haben ja unsere schöne Doku zum Bayern-Spiel, haben die Kollegen ja fabriziert. Da kriegst du einen sehr guten Überblick, wie so ein Spieltag medial aufbereitet ist. Da haben wir eigentlich nur für unsere Kanäle, für unsere Absichten was mit zu tun. Aber so rein spielproduktionstechnisch kümmert sich da andere drum. Aber das ist in der Doku sehr schön beschrieben. Die kann man sich da auch mal angucken.
Produktionsfirma Sportcast ist im Prinzip die gleiche, egal wo es gezeigt wird, das Spiel hinterher. Und wir kriegen dann immer am Ende nicht nur das Bild, was du als Zuschauer zu Hause siehst, sondern dann gibt es noch sogenannte Slow-Mo-Playouts, wo dann aus unterschiedlichsten Blickwinkeln, unterschiedliche Kameraperspektiven wir alles an Material von jeglicher Szene zur Verfügung gestellt bekommen. Sprich, okay, nur weil du ein Tor, Foul, wie auch immer, im Fernsehen aus drei Perspektiven siehst, können wir hinterher es nochmal in Perspektive 5, 6, 7 und 8 zeigen. Okay. Das heißt, Dinge, die im ersten Moment nicht im Fernsehen zu sehen sind, kriegen wir trotzdem auch zur Verfügung gestellt. Und deswegen ist das halt auch einfach so ein Riesenpaket an Daten.
Okay. Ich glaube, von diesen Sportcast-Leuten wurde ich mal richtig angeschissen am Spieltag.
Was hast du gemacht?
Wir haben mit Rick Zabel gedreht. Mhm. Und er hat mehrere Jobs bei uns gemacht, unter anderem auch Ordner am Spieltag. Und wir hatten Zugang zu allen Sachen und sind dann mit ihm und seinem Kameramann den Spielerweg gelaufen, als der Mannschaftsbus angekommen ist. Und dann waren ja auch die ganzen Kameras da, aber wir standen quasi auf der falschen Seite. Also wir standen im Kamerabild, stand halt Rick mit seinem Kameramann. Und dann kam ein Ordner, das ist richtig laut geworden, hat uns wirklich da weggeschubst.
Ja, das haben wir
nicht. Und ich dachte mir so, Gott, was passiert hier?
Naja, das ist uns aber auch schon bei der UEFA passiert, weil die ist dann noch ein bisschen restriktiver.
Ja.
Und da sind wir auch, ich glaube, es war auch bei uns im Stadion sogar. Und wir sind halt, weil wir es halt immer irgendwie machen und auch von der Akkreditierung immer, geht einfach durch den Spielertunnel durch. Problem ist nur, dass die halt Ganzes halt nicht sehen, dass sie die ganze Zeit dann über da ja auch eine Kamera stehen haben, die dann halt auch irgendwie reingeschnitten werden kann. Und wir laufen halt ahnungslos nicht, aber wir laufen halt einfach aus Reflex da durch und dann kommt halt der UEFA-Offizier und sagt, guys, please don't go through the tunnel. Und dann so, ja, Entschuldigung, es ist halt, wenn du zu Hause bist, ist es einfach gelernt irgendwie, dass du da trotzdem irgendwie durchgehen kannst. Ja.
Wenn man über 15 Jahre beim BVB ist, hat man einiges auch an Meisterschaften, Pokalen, Erfolgen, Misserfolgen miterlebt. Du warst bei vielen dabei in den letzten Jahren. Wie bleiben dir solche Sachen in Erinnerung? Beziehungsweise gibt es so ein, zwei, drei Momente, wo du sagst, die sind mir besonders in Erinnerung geblieben?
Grundsätzlich ist es immer so eine Frage, da man viel davon auch selber gecovert hat, durch die Kamera, hast du eigentlich eher eine Erinnerung an die Bilder, die dabei entstanden sind oder die man verarbeitet hat. Also ich könnte jetzt von der Meisterschaft 2011, könnte ich dir jetzt von dem, was wir da gearbeitet haben, könnte ich dir nicht mal sagen, was ich selber wahrgenommen habe. Mhm. Ich kann dir nur das sagen, was ich durch die Kamera wahrgenommen habe, beziehungsweise was ich danach alles gesehen, geschnitten oder sonst was habe. Das ist so echt komisch einfach, wenn du als Kameramann arbeitest und nimmst das Ganze drumherum irgendwie anders wahr oder halt erst später. An dem Tag, ich meine, es wäre 2011 gewesen, war es dann so, wir hatten alles verarbeitet und haben uns fertig gemacht, um, ich glaube, was war als nächstes? Ich glaube, entweder zum Italiener zu gehen, ins Piazza Navona, wo dann halt die Mannschaft gefeiert hat oder irgendwie schon ins U, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kam dann Fritz Lünschermann, damals Teammanager, mit der Meisterschale auf dem Flur. Der Flur war komplett leer, es waren nur noch wir da und stellte den Koffer da. Fritz, ist die da drin? Ja, mach mal auf. Ja, und dann haben alle, die an dem Tag gearbeitet haben, durften dann halt mal dieses 12 Kilo Objekt hochheben.
Ja.
Das war dann schon ein krasser Moment, weil dafür arbeiten die Fußballer ihre ganze Karriere lang, dieses Ding einmal in den Händen zu haben. Und du bist jetzt hier zur richtigen Zeit, am rechten Ort, hast jetzt nicht auf dem Feld gestanden, aber bist halt irgendwie doch irgendwie Teil dieses Kosmos und darfst dann halt dieses Ding hochhalten. Und das war schon irgendwie beeindruckend.
Das glaube ich. Verbunden mit den ganzen Erfolgen, Meisterschaften, haben mir die Kollegen hier immer gesagt, ich soll dich unbedingt auf das Thema Motivationsvideos ansprechen. Jetzt weiß ich persönlich nicht, was es damit auf sich hat. War das also Motivationsvideos für die Fans? Waren das Motivationsvideos für die Mannschaft? Wie konnte ich mir das vorstellen?
Das hat eigentlich auch wieder Rückblick 2008 meine Praktikumszeit angefangen. Damals war Thomas Doll der Coach. Und ich hatte dann damals als Praktikant quasi die Aufgabe für den Trainerstab, Motivationsvideos zu schneiden für die Pokalserie. Und
ist Thomas Doll nicht motiviert genug gewesen, so wie er aufgetreten ist? Da brauchen wir noch Videos.
Anscheinend nicht. Es war dann irgendwie was haben wir gespielt in der Serie? Ich glaube, wir hatten Bremen irgendwie. Und Da habe ich dann irgendwie ganz furchtbares Video. Würde ich heute nie wieder so schneiden. Fertig gemacht. Ich glaube aus dem Bundesligaspiel dann. Als Heißmacher für das Bremen-Spiel. Und das hat sich dann auch der ganze Trainerstab dann irgendwie bei uns angeguckt und halt abgenommen. Und dann haben wir das halt, ich glaube, in der Kabine oder sonst wo gezeigt. Und dann sind wir weitergekommen und dann für die nächste Runde durfte ich es wieder machen. Und dann sind wir wieder weitergekommen. Dann durfte ich es nochmal machen. Und ja, halt, glaube ich, auch fürs Finale habe ich es dann auch noch gemacht. Hat dann leider nicht so ganz funktioniert. So, und dann endete auch meine Praktikumszeit. Dann bin ich halt auch zum Pokalspiel eingeladen worden. Das war, glaube ich, damals noch mitten in der Saison. Kann ich mich dran erinnern. Danach war ja dann ging es ja noch weiter mit der Bundesliga. Und ja, dann hieß es irgendwann, als der Kollege Jürgen Klopp gefragt hat, ob unsere Abteilung sowas nicht machen könnte, haben sie dann direkt auf mich gezeigt, der hat das schon mal gemacht. Und ja, dann habe ich das für die Pokalserie 11-12 auch gemacht. Und da hat es dann funktioniert.
Also lag es nicht am Trainer.
Nee.
Zum Thema Motivationsvideos, weil ich auch einfach gar keine Ahnung hatte, was da kam, habe ich mir auch eine Sprachnachricht besorgt. Ist eine Ahnung von wem?
Nee.
Dann hören wir mal rein.
Hallo.
Nein.
Ja. Hallo Patrick.
Okay.
Weiß ich gar nicht genau, warum ich das Video aufnehme, aber es ist eine ganz nette Gelegenheit, mal wieder Hallo zu sagen. Ich habe gehört, der BVB macht Podcasts mit verdienten Mitarbeitern oder mit allen Mitarbeitern, weil wenn es nur Verdiente sind, weiß ich nicht genau, warum du da jetzt auftauchst. Ja, Spaß beiseite. Was hatten wir eine großartige Zeit, Junge. Wow. Und wir hätten nichts davon erreicht, wenn du nicht, ja, diese unglaublichen Videos geschnitten hättest. Ich weiß gar nicht, hast du das alleine gemacht oder hat dir irgendwer dabei geholfen? Aber am Ende sind großartige Dinge dabei rausgekommen. Wir hätten viel mehr gewinnen können, muss man auch sagen, in unserer gemeinsamen Zeit. Vor allem DFB-Pokale und Champions League. Aber natürlich auch weniger, muss man auch sagen. So kann man es ja auch sehen. So, und mit der Zeit ist der Schmerz, den die Niederlagen hervorgerufen haben, auch ja nicht mehr wirklich existent. Und nur die wundervolle Erinnerung an die gemeinsame Zeit bleibt. Ich glaube, ich habe es dir schon mal gesagt, aber ich sag's noch mal. Ja, danke. Top Job. Und ich gehe davon aus, du machst immer noch einen ziemlich guten, sonst wärst du nicht mehr da. Also, ja, großartige Podcast wünsche ich euch. Ja, ganz viel Spaß bei allem, was ihr auch gerade macht. Und ja, ganz viel Erfolg, weil das ist ja das Salz in der Suppe, ne? Also, bis dahin, der Kloppo.
Okay, wow, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ja, auch hier Ähnliches wie bei Nobby. Wir hatten echt eine coole Zeit. Lag vielleicht auch an der gemeinsamen schwäbischen Herkunft. Konnte dann immer ein bisschen schwäbisch schwätzen, gell? Mit jemandem vor den Spielen. Wir haben sehr oft das Format Anstoß zusammen gehabt. Auch sonst viele Interviews, Pressekonferenzen und so weiter. Wir hatten echt ein gutes Verhältnis. Und ich habe damals nach seinem Abschiedsanstoß, den er mit Josef gemacht hat, habe ich, glaube ich, von ihm das Trainingsshirt bekommen. Das wollte ich noch einrahmen irgendwann mal. Es hängt immer noch nicht. Aber ja, war echt eine coole Zeit und ich habe viel von seiner Methodik oder von seiner Ansprache damals mitgenommen, als junger, gerade angefangener Mitarbeiter. Weil das war schon so, wenn du halt auf jeder PK hörst, alles geben, alles reinhauen, was irgendwie geht, dass man davon auch irgendwie was für seinen eigenen Arbeitsweg mitnimmt. Ich glaube, das hat nicht geschadet. Im Gegenteil. Ich glaube, da kann man sehr viel mitnehmen, gerade wenn es in Stresssituationen geht oder wenn viel los ist, dass man einfach nochmal sich in den Kopf ruft, wofür man das macht. Und ja, dass es da doch viel Einsatz braucht, damit eben nicht nur irgendwie so halbgare Ergebnisse rauskommen, sondern auch richtig schöne Sachen bei rumkommen.
Also halten wir fest, ne? Sprachnachricht von Jürgen Klopp muss man sich erarbeiten.
Nee, das hat wirklich Spaß gemacht. Und ich kann mich auch an das erste Motivationsvideo erinnern, wobei ich da eher das Gefühl hatte, dass es eher ein Video für ihn war. Weil da so viel Zeug drin war, womit, glaube ich, die jungen Spieler eigentlich überhaupt nichts anfangen konnten. Ich glaube, Rosi Mittermeier war drin. Mohamed Ali war drin. Viel historische Sportgeschichten und auch Geschichte selber. JFK war drin, Mondlandung war drin. Es war ein buntes.
Okay. Das möchte ich mir gleich im Anschluss mal angucken.
Es ist tatsächlich auch irgendwie, keine Ahnung, wer darüber irgendwas gesagt hat, aber ich habe gab tatsächlich in der Sportbild einen Artikel zu dem Video.
So.
Und keine Ahnung, wer das denen gesteckt hat, aber ich fand es irgendwie ganz witzig, dass das dann irgendwie, ich glaube, die Überschrift war Klopp mit Mondtrick zum Pott. Und den habe ich mir dann irgendwie ausgeschnitten und in den Rahmen gehängt.
Wahnsinn.
Und ja, nee, das hat Spaß gemacht und bin dankbar für die Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben, was echt cool war. Aber ja, irgendwann ist das auch mal vorbei und aber haben wir beide unseren Weg gemacht.
Habt ihr euch eigentlich wiedergesehen beim Abschiedsspiel von
Tat. Und Kuba? Ja, jetzt nicht so wahnsinnig viel gesprochen, aber jedes Mal, wenn man sich sieht, gibt es eine Umarmung, ein freundliches Hallo und das gibt es vielleicht auch immer noch, wenn man sich wieder sieht.
Bestimmt.
Jetzt hat Kloppo gesagt, ihr hättet ein bisschen mehr gewinnen können. Ja. Ich weiß gar nicht, welche Champions Leagues er alle meint, aber wir hätten mit Sicherheit mehr gewinnen können an der einen oder anderen Stelle. Trotzdem habt ihr ja auch einiges zusammen gewonnen. Du hast gerade schon mal ein bisschen was gesagt, so Meisterschaft. Du bist dann vielleicht in der Kabine, nimmst das als Videograf gar nicht so wirklich wahr, aber irgendwo im Nachgang ja schon. Ne? Nimm uns da trotzdem nochmal mit, wie dieser Moment für dich war und vielleicht warst du auch in anderen bedeutenden Momenten, ich weiß nicht, in einem Champions League Halbfinale, wo wir uns dann für Wembley qualifiziert haben. Solche Dinge, wie hast du das jetzt vielleicht mit ein bisschen Abstand auch erlebt?
Ja, ein bisschen chronologisch an. Also gut, Meisterschaft war völlig wild einfach, weil man sich das überhaupt nicht vorstellen konnte, dass das irgendwie am Ende darauf hinausläuft, wenn du da anfängst, ein halbes Jahr da bist und dann bist du auf einmal deutscher Meister. Dann fängt aber die Arbeit ja erst an, weil dann gibt's ja Empfänge irgendwo im U. Du musst aus dem Material, was du gemacht hast, musst du Sachen schneiden. Das war also was wir in der Nacharbeitung hatten von dieser Meisterschaft, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Und das sind so eher die Dinge, die dann noch, also die Emotionen habe ich so gar nicht mehr im Kopf, aber was ich halt noch wusste, ist, dass ich, glaube ich, mein erstes Bier, glaube ich, um 2:30 oder sowas in der Hand hatte nach diesem Event, auch auf der Mitarbeiterparty, glaube ich, damals im Daddy Blatzheim, weil ich halt davor noch Unmengen an Zeug verarbeitet habe. Und das ist so hängen geblieben.
Wie viel wird da rausgeschnitten? Was hat man dann wirklich so aus der Kabine gesehen?
Ich glaube, wir haben relativ viel gezeigt. Also so die ganzen Bierduschen und was weiß ich was alles. Ich glaube, 2 Mitarbeiter, da war ich nicht mit dabei in der Kabine. Da war der Kollege Axel Gasteier ja mit drin.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob du das Video aufgenommen hast, wo Axel von der Mannschaft in den Pool geworfen wurde.
Nee, das habe ich nicht.
Ich musste sehr viele Videos nachholen.
Das waren dann, genau, Axel und Martin waren in der Kabine. Ich war irgendwo oben bei der Pressekonferenz, glaube ich. Ich habe mir das Spektakel dann von oben angeguckt. Und die anderen waren alle unten und es war dann am Ende wirklich eine Materialschlacht um 10. Also so viele Festplatten, wie du dann da irgendwie angucken musstest, das war Wahnsinn. Um das halt auch vor allem externen Medien zur Verfügung stellen. Also das machen wir nicht nur für uns, sondern auch für die. Und das war Wahnsinn. Einfach. Und wie gesagt, um 2:30 das erste Bier und dann am nächsten Tag war, glaube ich, Corso. Da habe ich dann aber, glaube ich, nichts gemacht. Da war ich, glaube ich, nicht dabei. Aber dann Westfalenhalle war ich.
Ja.
Dann am nächsten Tag, oder war das davor, ich weiß gar nicht mehr, wie da genau Reihenfolge war. Aber Westfalenhalle stand ich oben auf der Bühne, wo die dann alle einzeln aufgerufen worden sind und dann die Bälle ins Publikum gekickt haben. Eine Kamera im Bühnengraben, die hat es von der Seite, ich von der Rückseite quasi und stehe dann da, wenn die Mannschaft dann da vom Corso-Wagen zurückgekommen ist. Und dann, das war völlig verrückt, der ganze Tag.
War das noch mit Pegel und Kater vielleicht?
Die
oder
hatten auf jeden Fall ich mein Pegel. Wie gesagt, es ist bei dem einen Bier geblieben, weil danach bin ich auch irgendwann nach einer halben Stunde, ich war nicht lange auf der Party, weil ich war einfach komplett fertig.
Ja.
Und dann, was haben wir, was hast du noch gefragt? Champions League.
Ich habe nur gedacht, so Champions League Halbfinale.
Ach so,
wo wir dann ins Finale
eingezogen sind. Das war brutal, da war ich mit in Madrid. Und das darf nicht mehr schief gehen. Und das war einfach dann, als Roman diesen Ball noch hält, kurz vor Schluss, habe ich gedacht, das muss jetzt reichen. Dann kommt der Abpfiff und ich habe damals die PK aufgenommen. Ich habe so gezittert. Die ganze Zeit. Ich habe eine Viertelstunde lang so gezittert, weil es einfach so spannend war noch und man einfach so einen Spannungsabfall dann irgendwie hatte und irgendwie so, boah, okay, Champions League Finale, geil, Wembley, überragend. Das war unfassbar. Also ich mag das Stadion eh, aber das war auch die Party hinterher, das war im National History Museum. Das war unfassbar geil zwischen den Dinosaurier-Skeletten. Klar, wir haben es nicht gewonnen, aber wir haben uns alle trotzdem einen schönen Abend gemacht, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, wie auch immer.
Jetzt wollte ich gar nicht unterbrechen.
Ich habe nur Hammer gesagt.
Ach so. Ja.
Ich wäre gerne dabei gewesen.
Jetzt hast du schon viel erlebt, viele Projekte mitgestaltet. Ja. Gibt es da noch ein Projekt, wo du sagen würdest, das möchte ich unbedingt noch machen?
Boah, schwierig, weil man zum einen nicht immer den Weitblick hat, was kommt noch auf einen zu, was ändert sich. Ich fand jetzt diese Club-WM-Reise so kontrovers, dieses Turnier auch gesehen wird, aber so mal diesen WM-Rhythmus, den du nur von der Nationalmannschaft her kennst, mal auch mit meinem Verein zu erleben, das fand ich, war schon geil. Und so diese mal so 3 Wochen Basecamp irgendwo in den USA und dann einfach irgendwie mal dahin, mal dahin. Das fand ich cool. Das war schon, aber keine Ahnung, ich kann dir jetzt noch nicht sagen, was vielleicht noch an Herausforderungen hier kommt. Das wird dann die Zukunft bringen.
Was ich unsere Fotografen auch schon immer mal fragen wollte, ist, wenn die nicht arbeiten, bist du dann da auch mit Kamera unterwegs? Oder
bin ich tatsächlich nicht.
Gar nicht.
Ich gehöre zu denen, die nicht von der Schiene kommen. Ich bin jetzt, oder ich habe mich nie für Kamera, Videografie oder irgendwas interessiert, sondern immer an der Sportberichterstattung. Und das war mir das Wichtigere. Es gibt viele Kollegen, die von der anderen Seite kommen, von der technischen Seite, die Bock auf Kameraarbeit oder sowas hatten, aber da kam ich nie her. Ich bin froh, wenn ich nach Feierabend mit dem Thema erstmal grob nichts zu tun habe, weil am Ende kriegst du auch nur so den Kopf frei, finde ich, wenn du halt auch mal andere Dinge tust. Und dann, keine Ahnung, triffst du dich mit Freunden, hast nochmal einen anderen Input, dann guckst du den Film an. Klar, das ist dann so meine Inspiration, ne? Große Leinwand und sowas, TV-Serien oder sowas. Aber so dann einfach mal abschalten und irgendwie vielleicht auch mal nichts mit Fußball zu tun haben. Musik, Konzerte, sich irgendwie kulturell irgendwas aussuchen, in der Stadt einfach irgendwo zu sein. Das gibt mir dann irgendwie mehr, als wenn ich jetzt nochmal, ich lege die Kamera in den Schrank und nehme dann meine und blicke dann auch nochmal rum. Das wird mir, glaube ich, nichts bringen.
Feierabend ist ein gutes Stichwort, aber aus der Erfahrung weiß ich, dass immer, wenn ich abmoderieren möchte, Robin noch eine Frage hat. Deswegen, bevor ich jetzt Danke und Tschüss sage, frage ich Robin nochmal, ob du noch was auf dem Zettel hast.
Ich glaube tatsächlich nicht.
Was?
Ich stelle gerne mal so random Fragen. Aber die habe ich heute, glaube ich, gar nicht.
Stark.
Ich glaube, wir haben
wortlos
viel gesprochen, viele Dinge, viele Anekdoten erfahren. Das mit den Motivationsvideos, dass ich das nicht wusste, war übrigens gelogen. Also ich wusste es ganz genau, aber ich musste ja irgendwie die Spannungskurve nach oben treiben. Nee, Patrick, Dankeschön.
Ich danke euch für
vielen Insights.
Freut, dass ihr mich hier so gastfreundlich aufgenommen habt in eurem Studio.
In eurem gemacht. Studio, das ist sehr gut.
Ist eigentlich auch dein Studio.
Es ist mehr dein Studio als unser Studio.
Ja, aber ihr habt doch hier Stammplatz, garantiert.
Das stimmt.
Gefühlt.
Das stimmt. Dann danke euch. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.